Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zu mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 10. Januar 2021, gleich dem 21. Day 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt wie an jedem Sonntag unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Muslimische Welt sollte Gründe für Unterstützung von Takfir-Gruppen durch bestimmte Länder beseitigen. Iranischer Impfstoff an vorderster Front, während gegenüber westlichen Varianten Misstrauen besteht. Und südkoreanischer Vizeaußenminister reist nach Iran. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Muslimische Welt sollte Gründe für Unterstützung von Takfiri-Gruppen durch bestimmte Länder beseitigen. Iran hat erneut die Bedeutung der kollektiven Zusammenarbeit aller regionalen Länder für die Bekämpfung von Terroristen unterstrichen und die muslimischen Nationen aufgerufen, Wege für das Sponsern von Takfiri-Gruppen zu blockieren. In einer Erklärung am Samstag verurteilte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Khatibzadeh, die Ermordung von 11 Bergleuten in der südwestlichen pakistanischen Provinz Baluchistan durch die Terroristengruppe IS. Es ist wichtig, dass die Länder der muslimischen Welt in Zusammenarbeit miteinander ihre größten Anstrengungen auf die Beseitigung der ideologischen Gründe und die finanzielle Unterstützung dieser extremistischen und Takfiri-Gruppen konzentrieren, sagte er. Der iranische Sprecher fügte hinzu, dass muslimische Nationen auch die fortgesetzte Unterstützung terroristischer Gruppen durch bestimmte Länder verhindern sollten, um die Gewalt gegen unschuldige Menschen aus verschiedenen Religionen und Glaubensrichtungen zu beenden. Er wies darauf hin, dass der kriminelle Schritt in Pakistan erneut eine kollektive Zusammenarbeit aller Länder in der Region im Kampf gegen Takfiri und terroristische Gruppen erforderlich mache. Khaled Durrani, ein Regierungsbeamter in der pakistanischen Provinz Baluchistan, sagte, dass die Bergleute, die Mitglieder der muslimischen Hazara-Shia-Minderheit waren, im Schlaf angegriffen wurden. Die unruhige und mineralstoffreiche Provinz Baluchistan in Pakistan wurde Ende 2016 von einer Reihe von Terroranschlägen erschüttert, die Befürchtungen hinsichtlich einer zunehmenden Präsenz bewaffneter Militanten in der Region aufkommen ließen, darunter Terroristen, die mit der IS-Terrormiliz in Verbindung stehen. Iranischer Impfstoff an vorderster Front, während gegenüber westlichen Varianten Misstrauen besteht. Immer mehr Menschen melden sich freiwillig für den iranischen Impfstoff gegen Covid-19, nachdem das Oberhaupt der Islamischen Revolution Ayatollah Sayyid Ali Khamenei angekündigt hat, dass die Einfuhr westlicher Impfstoffe wegen Nebenwirkungen verboten sind. Bisher wurde der einheimisch hergestellte Impfstoff 7 Personen verabreicht und am Montag sollen weitere Freiwillige geimpft werden, sagte Dr. Davud Payam Tabrasi vom Nationalen Komitee, das mit der Entwicklung des einheimischen Impfstoffs beauftragt ist. Der allgemeine Gesundheitszustand der Empfänger sei günstig, fügte er hinzu und sagte, die erste Phase der Injektionen würde bis zum 29. Februar dauern. Wenn sich der Impfstoff als wirksam erweist, erhalten im Rahmen der nächsten Phase bis zu 500 weitere Personen die Injektion, so der Arzt. Inzwischen haben mehr als 200 iranische Gesetzgeber am Sonntag eine Erklärung zur Unterstützung der Inlandsproduktion des Impfstoffes veröffentlicht. Die Parlamentarier machten darauf aufmerksam, wie diese westlichen Länder die Islamische Republik unter der Geißel weitreichender Sanktionen einschließlich lebensrettender Medizin und medizinischer Ausrüstung gehalten haben. Das Parlament betonte auch, dass es für das Land keine sichere Möglichkeit gebe, die Sicherheit der westlichen Impfstoffe zu untersuchen und fügte hinzu, dass verfügbare Beweise auf die Wahrscheinlichkeit hingewiesen hätten, dass ausländische Impfstoffe bei ihren Empfängern Schock und andere Nebenwirkungen verursachten. Auch der Gesundheitsminister Said Namaki lieferte wissenschaftliche Gründe für die Ablehnung der westlichen Impfstoffe. Er sagte, die westlichen Impfstoffe seien basierend auf der mRNA-Methode hergestellt worden, was laut Wissenschaftlern das Immunsystem der Empfänger manipulieren und sie mit Autoimmunerkrankungen belasten könnte. Südkoreanische Vizeaußenminister reist nach Iran. Ein hochrangiger südkoreanischer Verantwortungsträger sagte, die Situation in Bezug auf einen Öltanker unter koreanischer Flagge, der von Iran wegen wiederholter Umweltverstöße beschlagnahmt wurde, sei ernsthaft. Er reiste in die Islamische Republik, um eingehende Gespräche zu diesem Thema zu führen. Ich bin ein wenig erleichtert zu wissen, dass die Besatzung in Sicherheit ist, aber die Situation ist ernst, sagte der erste Vize-Außenminister Choi Yong-kun in der nordwestlichen Stadt Incheon, bevor er seinen Flug bestieg, der ihn über die katarische Hauptstadt Doha nach Teheran bringen wird. Ich hoffe, eingehende Gespräche mit Beamten in Schlüsselpositionen führen zu können, sei es über konsularische Fragen oder andere wichtige Fragen zwischen Korea und Iran, fügte er hinzu. Letzte Woche teilte die Marine der iranischen Revolutionsgarden mit, das Schiff mit dem Namen MT Hankuk Chemie sei auf Ersuchen der iranischen Hafen- und Seeverkehrsorganisation und eines Urteils der Staatsanwaltschaft der südlichen Provinz Hormozgan beschlagnahmt worden. Das Schiff beförderte 20 Besatzungsmitglieder und segelte durch die Straße von Hormuz, als es wegen Wasserverschmutzung abgefangen wurde. Nach der Verladung von 7.200 Tonnen chemischen Ölprodukten in Saudi-Arabien war es auf dem Weg in die Vereinigten Arabischen Emirate. Iran forderte Südkorea, nach der Beschlagnahme auf sich rational zu verhalten, nachdem Seoul die Angelegenheit seinem Nationalen Sicherheitsbüro gemeldet, seinem Zerstörer der Marine Rox Choi Jung befohlen hatte, sich der Straße von Hormuz zu nähern und erklärte, er sei bereit, rechtliche Schritte einzuleiten. Choi wird voraussichtlich auch über Seuls Pflicht sprechen, 7 Milliarden US-Dollar an Öleinnahmen freizugeben, die er Iran schuldet, die Korea jedoch unter dem Vorwand, die illegalen US-Sanktionen gegen die Islamische Republik einzuhalten, nicht freigibt. UN. Israel hat palästinensische Krankenhäuser innerhalb von 2 Wochen 3-mal angegriffen. Laut einer Hilfsorganisation der Vereinten Nationen haben israelische Streitkräfte in nur 2 Wochen 3-mal palästinensische Krankenhäuser im besetzten Westjordanland und im belagerten Gazastreifen angegriffen, Menschen verletzt und Panik ausgelöst. In seinem 2-wöchigen Bericht mit dem Titel »Schutz der Zivilbevölkerung« sagte das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, OCHA, dass die getrennten Angriffe, die zwischen dem 22. Dezember 2020 und dem 4. Januar durchgeführt wurden, auch Krankenhäuser beschädigten. Der Bericht, der am Samstag von Palästinas offizieller Nachrichtenagentur Wafa veröffentlicht wurde, besagt, dass der erste der 3 Angriffe am 26. Dezember stattfand, als israelische Flugzeuge Luftangriffe im Gazastreifen durchführten. Die Angriffe verwundeten 3 Palästinenser, darunter ein 6-jähriges Mädchen. Auch Zivilstrukturen wurden getroffen. Der Luftangriff beschädigte auch einen Wasserträger, der die Wasserversorgung von etwa 250.000 Menschen in einem blockierten Streifen einer dicht besiedelten Enklave mit etwa 2 Millionen Einwohnern mit Problemen konfrontierte. Der zweite Angriff fand am 27. Dezember in Ramallah statt, als israelische Soldaten das Feuer auf Palästinenser eröffneten und zwei, darunter eine schwangere Frau, mit Gummigeschossen verwundeten, als sie auf dem Hof des Palestine Medical Complex standen. Es hieß weiter, dass ein Krankenwagen bei dem Angriff beschädigt wurde. Der dritte Angriff fand am 4. Januar in der Stadt Tulkam statt, als israelische Gruppen ein Krankenhaus stürmten und Betäubungsgranaten im Inneren des Gebäudes abfeuerten, was bei den Patienten Panik auslöste. Nach dem Plan von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, große Teile der besetzten Westbank zu annektieren, haben die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern zugenommen. US-Beschuss in Deir ez-Zor tötet syrisches Kind, verletzt Mutter. Ein syrisches Kind wurde beim Beschuss des Dorfes Al-Azbar in der Provinz Deir ez-Zor östlich von Syrien getötet und seine Mutter erlitt Verletzungen. Laut der offiziellen syrischen Nachrichtenagentur Sana haben die im Norden von Deir ez-Zor stationierten US-Besatzungstruppen das Kind getötet, indem sie mit Mörsergranaten auf das Dorf Al-Azbar abgefeuert haben. Der Angriff am Samstag erfolgte kurz, nachdem mehrere Mörsergranaten die von US-Streitkräften besetzte Militärbasis in Deir ez-Zor getroffen hatten. Das sogenannte syrische Observatorium für Menschenrechte berichtete am Freitag, dass die Projektile am Donnerstagabend auf der US-Basis auf dem Ölfeld Al-Umar in der östlichen Landschaft der Provinz gelandet seien. Es gab einige materielle Schäden, aber keine weiteren Verluste. Der Bericht fügt hinzu, dass die US-Streitkräfte und ihre verbündeten Militanten der kurdisch geführten syrischen demokratischen Kräfte SDF später eine Fahndung starteten, um die für den Angriff Verantwortlichen zu verhaften. Bisher hat keine Gruppe oder Einzelperson die Verantwortung für den Angriff auf die besetzte Basis übernommen, der zu einer Zeit erfolgte, in der eine Welle von Protesten gegen die USA in Nord- und Ostsyrien im Gange sind. Am Donnerstag zuvor veranstalteten Dutzende Menschen in derselben syrischen Provinz eine Demonstration aus Protest gegen den Einsatz von US-gesponserten und kurdisch geführten SDF-Militanten und ihre willkürlichen Praktiken. Sicherheitschef von US-Kongress entlassen. Der republikanische Mehrheitsführer im US-Senat, Mitch McConnell, hat nach der Erstürmung des Kongressgebäudes durch Anhänger des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump den obersten Senatswächter entlassen. McConnell sagte laut Hill News vom Freitag, er habe den Rücktritt des Kommandeurs der Kräfte, die für die Sicherheit im Kongress verantwortlich seien, Michael Stanger, gefordert und er habe daraufhin sein Amt abgegeben. Zuvor hatte der demokratische Führer des Senats, Charles Schumer, gesagt, er würde Michael Stanger entlassen, wenn er nicht bis zum Tag der Amtseinführung, an dem die Demokraten die Kontrolle über die Kammer übernehmen, zurücktrete. Neben Stanger gab der Polizeichef des US-Kongresses, Stephen Sund, am Donnerstag bekannt, dass er am 16. Januar zurücktreten werde. Am Donnerstag forderte die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Sund und Stanger auf, wegen der Inkompetenz und des Zurückweichens der 2000-köpfigen Sicherheitskräfte des Kongresses gegenüber einer kleinen Anzahl von Trump-Anhängern ihr Amt niederzulegen. Am Mittwochabend stürmte eine Gruppe von Trump-Anhängern, die sich vor dem Gebäude versammelt hatte, das Kongressgebäude, um zu verhindern, dass der Wahlsieg des gewählten US-Präsidenten bestätigt wird. Dabei kamen mindestens 5 Menschen ums Leben, auch 9 Polizeikräfte wurden verletzt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise leicht bewölkt und dunstig, bei Temperaturen um 1 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 5, Mashhad 2, Isfahan minus 4, Shiraz 2 und Bandarabas 13 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In Washington geht ein dramatisches Tauziehen zu Ende. Der scheidende Präsident Donald Trump hat seine Niederlage eingestanden. Was jedoch alles passieren musste, damit Trump sich zu diesem langen erwarteten Schritt des Eingeständnisses entschied, ist nicht unerklärbar. Doch nur gute Historiker und Kenner der Szene sollten das versuchen. Dabei sind die blutigen Ausschreitungen in Washington, im und am Kapitol, nur der traurige Höhepunkt einer fatalen Entwicklung. Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, gibt im Gespräch mit Pulse Today einen genauen Überblick über die desolate innenpolitische Lage der USA. Sie hören heute den ersten Teil dieses Interviews.
Herr Hossel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorocki.
Ja, vielen Dank. Herr Hossel, nach einer kämpferischen Rede des US-Präsidenten Donald Trump vor dem Weißen Haus am Mittwoch stürmten die Trump-Anhänger das Kongressgebäude. Es fielen Schüsse, es gab mindestens 4 Tote, aber viele Verletzte, auch unter den Sicherheitskräften. Sagen Sie uns bitte, wie Ihre Wahrnehmung gewesen ist.
Ja, abgesehen davon, dass ich ja im türkischen Fernsehen am 6. November schon gesagt habe, dass Trump kämpfen wird, aber er wird sich am Ende dem amerikanischen Deep State, also der heimlichen Regierung aus Kartellbonzen und Logenbonzen tatsächlich fügen. Das ist nun so gekommen. Niederschmetternd ist das für die Menschen, die allerdings auch in nicht mehr so großer Zahl in Washington erschienen ist. Es waren etwa 100.000, aber es waren eben nicht Hunderttausende und es waren schon gar nicht die angepeilten Millionen, die von der Organisation angekündigt worden waren. Dann sind mir verschiedene Dinge aufgefallen, die ich einfach kurz hier zusammenfassen möchte. Der iranische Rundfunk berichtet live von dieser Kundgebung und von der Lage in Washington und das Weiße Haus nicht. Die Demonstranten stehen draußen. Es ist nicht richtig sehr kalt, es ist auch nicht warm. Und zwar, ich will mal sagen, so 30 oder 40 Minuten lang, ohne dass einer mit ihnen spricht oder zu ihnen spricht. Da gibt's gar keine Regie, keinen Moderator, die stehen da einfach vor dem Weißen Haus rum und die Musik läuft. Also das ist auch so eine Geschichte, die man nicht macht, wenn man Interesse an Menschen hat. Hinzu kommen einige klare Versäumnisse, zum Schluss eben. Wir hatten darüber gesprochen, ein wichtiges Treffen am 18. Dezember. Dann ging es darum, ob der Präsident das tut, was er spätestens am 5. November hätte tun müssen, nämlich einen Präsidentenbeauftragten oder eine Beauftragte ernennen, um die Unregelmäßigkeiten bei der Wahl zu untersuchen, die nun eben krass sind. Wir wissen, dass in den USA wie auch in anderen Ländern Wahlfälschung systematisch betrieben wird. Aber diesmal war es doch ein wenig krass, weil ganz offensichtlich angesichts des Wahlergebnisses von Donald Trump, ich will mal sagen, die Möglichkeiten betrügerischer Computersoftware klar an ihre Grenzen gerieten. Das hatte ich ja bereits in unserem zweiten Interview zum Thema gemutmaßt. Und das sind die Dinge, die wir hier tatsächlich haben. Also eine sehr schwache Darstellung. Dann hat eben zum Schluss der Präsident mit seinem Statement gewartet, das jetzt auf seiner Twitter-Seite schon zensiert ist. Ja? So schnell geht das, bis eine Firma es wagt, den amerikanischen Präsidenten zu zensieren. Sie haben ja schon, wie soll man sagen, seine Anhänger eingeschüchtert, in dem eben steht unter seinen Tweets, ich habe das hier vor meiner Nase, this claim about election fraud is disputed, also eine diese Aussage oder diese Behauptung über Wahlbetrug wird diskutiert oder ist umstritten. Diese Zusätze gab es, und wer da ein Herzchen drunter machen wollte, wie das bei Twitter so geht, dem wird gesagt, dass es da andere Informationen gibt. Ich mache das hier mal live, damit ich Ihnen das vorlesen kann. Oh, erstaunlich, das geht plötzlich, ohne dass ich in eine Debatte einsteigen muss. Spannend. Ah, hier. Da kommt noch mal ein Fensterchen hoch. Hilf mit, dass Twitter weiter ein Ort für zuverlässige Informationen bleibt. Finde mehr heraus, bevor du etwas mit Gefällt mir markierst. Kann man auf Mehr erfahren klicken. Oder man darüber fett auf Englisch eben. Diese Behauptung über Wahlbetrug ist umstritten. Und dann kann man aber trotzdem diesen Tweet mit Gefällt mir markieren. Das sind so die Methoden. Einschüchterung. Will man das wirklich? Und dann doch. Aber die Menschen lassen sich eben davon nicht beeindrucken und haben millionenfach da ihre Herzchen drunter gemacht. Jetzt jedenfalls sieht es so aus. Auch interessant. Da steht noch dieses Trump-Statement auf Twitter, die sie nicht zensiert haben. Die folgenden wurden dann zitiert. Bitte unterstützt unsere Polizei am Kapitol und die Sicherheitskräfte. Die sind wahrhaft auf der Seite unseres Landes und bleibt friedlich. Und das hat also über eine halbe Million Herzchen, jetzt 532.000, während sonst die Bemerkung von Trump so 250.000 Herzchen haben oder auch 300.000 oder auch mal mehr. So, und das ist aber hier ein Ausreißer nach oben. Jetzt ist es gerade umgesprungen, hat sich erneuert, 650.000 Herzchen für diese Bemerkung zum Frieden hin. Das ist auch etwas, was Trump viel zu spät gemacht hat. Es wäre wichtig gewesen, der Menge, die in Washington erschienen ist, klar zu sagen, dass Gewalt nicht in Frage kommt. Schon gar nicht natürlich, wenn man weiß, dass man überhaupt nichts in der Tasche hat und dass alle einen verraten haben. Dazu gehört also eine furchtbare, eklige Rede des amerikanischen Mehrheitsführers Mitch McConnell, der buchstäblich mit weinerlicher Stimme vortrug, dass das ja alles nicht so ganz stimmt mit dem Wahlbetrug und dass das jetzt seinen Gang gehen soll. Und Mike Pence, der schon vorher der Vizepräsident erklärt hatte, dass er die Wahl nicht ändern könne. Niemand wollte die Wahl ändern, man wollte ja eigentlich nur, dass richtig gezählt wird und dass vor allen Dingen gefälschte Stimmen und Stimmenverfälschungen durch Software aufgedeckt werden, indem man schlicht die Software der Maschinen untersucht, was bis heute in den USA nicht möglich war. Das muss man sich eben klar vor Augen halten. Da gibt es hunderttausende Stimmen, die wurden einfach nachgedruckt und in Koffern unter Tischen, wir haben darüber natürlich ausführlich gesprochen, verborgen, dann rausgezogen und sogar mehrfach durch die Zählmaschinen gejagt, alles auf laufender Kamera. Und wir haben nicht ein einziges Gericht, das sich tatsächlich mit der Substanz der Vorwürfe, also mit dem Filmmaterial, der Würdigung des Filmmaterials, mit tatsächlich physisch vorgelegten, gefälschten, nachgedruckten Stimmen befasst hätten. Nichts, sondern alle Verfahren wurden aufgrund formaler Einreden niedergeschlagen. Das ist das Rechtssystem, und vor diesem Offenbarungseid steht jetzt mitten in einer Staatskrise die amerikanische Nation, das amerikanische Volk, und der Präsident hat am Schluss bewiesen, dass er kein guter Manager ist, weil er es hat zu Gewalt kommen lassen, und da war ja die, wie soll man sagen, Ansicht auch bei Russia Today, habe ich gestern reingehört, eindeutig, diese Bilder von der Gewalt im Kapitol nützen natürlich der demokratischen Seite. Die wollte man. Trump hat hier kooperiert. Er hat die Leute nicht gewarnt. Er hat den Leuten nicht gesagt, wenn ihr hier Gewalt anwendet heute, wenn ihr unruhig werdet, dann nützt das nur der Gegenseite, ja, die ja offenbar den Laden in der Hand hat. Und deswegen macht es nicht, gebt ihnen nicht diese Chance. Diese Aussage kam aber eben deutlich zu spät. Das Video ist, wie gesagt, gelöscht auf eine Twitter-Seite von Donald Trump. Ich habe das dann auch nirgendwo zitiert gefunden, zum Beispiel nicht bei OANN, das ist so ein neues Kabel-TV-Netzwerk, das also sich pro Trump geäußert hat in den letzten Wochen, und der hat die auch sehr gelobt und so, weil ja eben die großen Medien seine Aussagen alle beschnitten haben oder haben die Interviews beschnitten, haben sich ausgeblendet, krasse Dinge sind da passiert in den USA. Das ist so die Lage. Also auch Mike Pence hat am Schluss klar nachgegeben und hat die Dinge nicht weiterverfolgt. Er hat seine Kompetenzen nicht ausgenutzt. Auch das ist eindeutig. Im Kongress wurden auch die Widerspruchsrechte, die es gibt, nicht ausgenutzt. Und das zeigt eben, dass ganz offensichtlich das, was wir im letzten Interview besprochen haben, dass praktisch auf jeden Einzelnen eingewirkt wird, dass es seine Pflicht sei, den Präsidenten dazu zu bringen, aufzugeben, dass diese Sache ganz offensichtlich in der Breite gewirkt hat, so breit, wie es ging. Und da hatte ja unser guter Zeuge, der amerikanische Unternehmer Patrick Byrne, klar gesagt, dass auf allen Partys und überall, wo Menschen zusammenkommen, solche Leute herumlaufen und die Menschen unter Druck setzen und ihnen sagen, wenn du nicht spurst, wenn du nicht sagst, wenn du nicht tust, was wir dir hier sagen, nämlich den Präsidenten kämpferisch zur Aufgabe zu bringen, dann kannst du deine Karriere vergessen, dann kriegst du nie wieder einen Job, dann kannst du an der Straße Würstchen verkaufen. Das sind die Dinge, um die es geht, die wir diskutieren müssen. Das Thema ist durch. Was wir noch nicht haben, ist eine formelle Botschaft des amerikanischen Präsidenten, dass er seine Ansprüche auf den Wahlsieg aufgebe. Das steht aus, aber das ist angekündigt durch diese Botschaft, dass die Leute nun friedlich nach Hause gehen sollen und dass die Wahl gestohlen wurde. Ich nehme an, dass Trump nicht auf einen Schlag die ganze schlechte Botschaft verkünden wollte, nachdem er noch in der Demonstrationsrede gesagt hat, dieser berühmte Spruch, wir werden nicht nachgeben, wir werden nicht aufgeben, wir werden uns nicht zurückziehen, diese Leier von wilden Bekundungen, die er alle nicht erfüllt hat und vor allen Dingen nicht, ich will mal sagen, mit Sachleistung erfüllt hat. Darüber wird es auch jetzt heute noch zu reden sein.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, es geht weiter mit der Hörerpostsendung. Wir und unsere Hörer. Gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Das Leben geht weiter und die Turbulenzen auch. In der vergangenen Woche waren alle Augen noch einmal mehr auf Washington und Donald Trump gerichtet. Wie es scheint, will dieser US-Präsident mit einem äußerst negativen Image in die Geschichte der Vereinigten Staaten eingehen. Nachdem er zuvor schon mit vielen seiner Entscheidungen in der Welt Schlimmes angerichtet hat, siehe die Ermordung von General Soleimani und seinen Gefährten, versuchte er es letzte Woche noch einmal extra intensiv in den USA selbst. Wie sehr er gerne noch weitere 4 Jahre im Amt geblieben wäre und mit welchen Mitteln er dieses Ziel durchsetzen versuchte, das hat er deutlich gezeigt und auch, wie gefährlich er mit den Durchsetzungsversuchen für dieses Ziel werden kann. Ihn noch kurz vor der Amtsübergabe auszuschalten, das heißt ihm die Handlungsmacht zu nehmen, scheint eine sinnvolle Maßnahme, deren Gelingen aber in Frage zu stellen ist. Besonders wir hier in der Region hoffen, dass es ihm nicht gelingen wird, so kurz vor Schluss noch einen weiteren Krieg der USA mit ihren Helfershelfern in der Region anzuzetteln. Kommen wir zu einem erfreulicheren Thema, nämlich der Hörerpost bzw. zu neuen Hörern, die uns die Hörerpost beschert hat. Per Mail gingen erste Empfangsberichte ein. Der eine ist von Reinhard Kälber in Kitzingen. Liebe deutsche Redaktion von Radio Iran, ich freute mich, heute am 7. Januar 2021 Ihre Sendung in deutscher Sprache empfangen zu können. Ich würde mich sehr über eine QSL-Empfangsbestätigung freuen und wünsche Ihnen allen ein gutes neues Jahr 2021. Vielen Dank, Herr Kelber, für Ihren ersten, hoffentlich aber nicht letzten Empfangsbericht. Also Radio Iran sind wir nicht, aber die Frequenzangabe und die Zeit, in der Sie uns gehört haben, stimmen. Die SIMPO-Werte sind mit 44333 auch nicht so schlecht, jedoch meldete Herr Kelber tiefgehendes Fading und dass die Sprache manchmal sehr verzerrt sei. Sein Empfänger ist ein JRC NRD 535 mit einer Multiband-Dipole G5TV 2x13 Meter Antenne. Der zweite neue Hörer, der sich in den letzten Tagen zum ersten Mal bei uns meldete, ist Michael Rainer Serber aus Büttelborn. Er hörte uns ebenfalls am 7. Januar zum ersten Mal und konnte mit seinem Yaesu FRG7 mit 35 Meter Langdrahtantenne ähnliche SIMPO-Werte erlangen wie Herr Kelber. Herr Serber schrieb noch: Ich wünsche Ihnen ein gutes 2021. Vielen Dank, das wünschen wir Ihnen auch und uns noch weitere Empfangsberichte von Ihnen. Büttelborn in Südhessen und Kitzingen in Nordbayern liegen etwa auf dem gleichen Breitengrad. Vielleicht kommt es deshalb zu ähnlichen SIMPO-Werten. Auf dem Postwege ist auch wieder Post in Teheran eingetroffen. Somit hat unser Kollege in Berlin nun weniger Arbeit mit dem Scannen der Post an uns. Wie es so im Leben ist, alles hat seine Vor- und Nachteile. Zwei Exemplare der unabhängigen Nachrichten und auch die Novemberausgabe des Radiokuriers waren diesmal bei der Postsendung, die in der deutschen Redaktion ankam. Michael Brawanski hat seine Empfangsberichte vom Juli, August, September und Oktober auch wieder der Briefpost anvertraut und sie sind tatsächlich gut angekommen. Unsere Sendungen kommen ja bei ihm in Annaberg-Buchholz auch gut an und zwar bestätigte er uns SIMPO 4. Allerdings sind die Berichte noch aus der Sommersendeperiode mit der 7300 kHz. Der schönen Sonderbriefmarke auf Herrn Brawanskis Briefumschlag zufolge hätte man wohl im vergangenen Sommer in Annaberg zum 500. Mal das Volksfest Kate gefeiert, wenn da nicht Corona gewesen wäre. Aber die Stadt hat sich wohl doch einiges einfallen lassen, damit das Fest nicht ganz ausfällt, das eigentliche Volksfest aber auf diesen Sommer verschoben. Die Empfangsberichte von Hörerfreund Brawanski sind übrigens immer sehr ausführlich und jeder umfasst säuberlich getippt eine DIN A4-Seite. Zusätzliche Zahlen zu den Berichten hat er wohl nicht geschrieben, jedoch dürfen wir uns für den beigelegten internationalen Postwertschein und die schöne Ansichtskarte mit interessanten Motiven aus dem Erzgebirge bedanken. Eine weitere schöne Ansichtskarte kam aus dem Harz per Post zu uns und wir konnten einiges über den Hexentanzplatz und andere Sehenswürdigkeiten erfahren. Sicher wird sich unser Gerarer Hörerfreund Michael Lindner freuen zu hören, dass die Karte angekommen ist. Sie dokumentiert nämlich ein denkwürdiges Ereignis, nämlich die ersten Herbstferien gemeinsam mit Enkel Philipp. Ihr Lieben in der deutschen Redaktion, die ersten Schulferien erlebten wir mit unserem Enkel Philipp im Naturparadies Harz. Was kann es Schöneres geben? Hier überrascht eine traumhafte Erlebniswelt mit sehr vielen touristischen Attraktionen. Auch das Wetter spielt mit. Viele Grüße, Ute, Michael und Philipp. Die Ansichtskarte ist am 26. Oktober abgestempelt worden. Naja, immerhin ist sie angekommen, das ist die Hauptsache. Vielen Dank auf jeden Fall, lieber Herr Lindner, dass Sie wieder an uns gedacht haben. Das ist das Wertvollste bei der ganzen Sache. Das war die Briefpost und nun kommen wir nochmal zurück zur elektronischen Post und weiteren Neujahrswünschen von Hörerfreunden. Werte Redaktion, darf ich Ihnen auf diesem Wege gemeinsam mit RTI meine allerbesten Glückwünsche zum Neujahr übermitteln. So schrieb Paul Gager aus Wien und sendete neue Empfangsberichte sowie im Anhang die Mail-Glückwunschkarte von Radio Taiwan International für 2021. In seiner nächsten Mail schickte Herr Gager noch 3 weitere Empfangsberichte von Ende Dezember mit dem Vermerk. Anbei noch einige Empfangsberichte, die sich in den Wirren des Internets versteckt hatten. Weiter geht es mit dieser Mail, für die wir uns auch herzlich bedanken. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die netten Weihnachtsgrüße. Ich werde meine Empfangssituation, Antenne, Erdung, Abschirmung noch verbessern, auch um Ihren Sender besser zu hören. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr, vor allem Gesundheit, dass die Pandemie bald vorübergeht und sich die internationalen Beziehungen mit dem Abdanken Trumps im kommenden Jahr verbessern. Meine E-Mail-Adresse hat sich wegen dem vielen Spam geändert. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Hörer Ulf Höhne. Der 6. Januar brachte uns eine nette Mail von unserer Hörerfreundin Martina Pohl. Liebe Redaktion von IRIB Pars Today, ich möchte mich recht herzlich bei euch für die schöne elektronische Weihnachtspost bedanken. Heute an Dreikönig schneit es den ganzen Tag über. Am Nachmittag werden wir dann noch die restlichen Lebkuchen und Plätzchen verspeisen. Viele Grüße, eure Martina. Da haben Sie eine schöne Aufgabe mit dem Verspeisen der letzten weihnachtlichen Gebäcke. Wohlbekomm's, liebe Hörerfreundin. Die ersten Tage des neuen Jahres nutzte OM Bernd Seiser, um uns seine Empfangsberichte vom zweiten Halbjahr 2020 zu schicken, und er merkte an: Es wäre schön, wenn die Empfangsberichte auch bald mit QSL-Karten bestätigt werden. Mit freundlichen Grüßen und besten Neujahrswünschen, Bernd. Wie schon am letzten Sonntag erklärt, sind die Bestätigungen Ihrer Empfangsberichte in Arbeit, liebe Hörerfreunde. So, nun dürfen Sie sich alle bei unserem Pausenlied Mosso Ferehamische entspannen. Auf Deutsch bedeutet es so viel wie ewiger Passagier. Es wird von Majid Akhshabi gesungen.
تو جاده های بی نشون در سفرم، عاشق راه نرفته اما قلم دارم، لحظه ها رو توی پیچ جاده ها جا میذارم، من از امتداد شب قدم به فردا میذارم، میزنم به جاده تا فاصله ها رو بردارم، آخه من از دل تنگ آدم ها خبر دارم، مثل موجم که اگه یک لحظه وایسم میمیرم، جاده ها عمر منن، من تو سفر جون میگیرم، جون میگیرم، هم سفر با رد پاتم دنبال خاطره هاتم، میبینی حتی نباشی من کنارتم، با هاتم شبم تو یک ستاره،
قصه شب و ستاره تا بعد دنباله داره. من مسافر زمانم، سفرم تموم نمیشه. خوش شدی مقصد جاوید، من مسافر همیشه. نقل ما فاصله بلند و کوتاه نبود، دل به دل راه داره. فکر کن اگه راه نبود، هم سفر با رد پاتم دنبال خاطره هاتم. میبینی حتی نباشی من کنارتم با هاتم. هم سفر با رد پاتم دنبال خاطره هاتم. میبینی حتی نباشی من کنارتم با هاتم. من کنارتم با هاتم.
Eine weitere sehr nette Mail zum neuen Jahr haben wir von Stefan Lipsius in Kassel erhalten. Sehr geehrte Redaktion, liebe Freunde, zunächst möchte ich Ihnen noch zum bereits begonnenen neuen Jahr 2021 die herzlichsten Grüße und Glückwünsche übermitteln. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von IRIB Pause Today wünsche ich ein gutes, erfolgreiches, friedliches und vor allem gesundes neues Jahr. Eine Neujahrskarte ist seit Anfang Dezember auf dem klassischen Postweg an Sie unterwegs und wird Sie hoffentlich bald im Iran erreichen. Leider ist die derzeitige Situation zu Beginn des neuen Jahres mit Blick auf die Corona-Pandemie wenig erfreulich. Hoffentlich verbessert sich die Situation durch eine zunehmende Verfügbarkeit verschiedener Impfstoffe im Laufe der nächsten Monate. Vor dem Hintergrund der durch die Corona-Pandemie verursachten Schwierigkeiten und erheblichen Einschränkungen möchte ich das Engagement Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im zurückliegenden Jahr bei der zuverlässigen Vorbereitung und redaktionellen Erstellung der täglichen deutschsprachigen Sendungen aus Teheran sowie bei der Pflege und Aktualisierung der Inhalte auf Ihrer Webseite Pars Today, die ich fast täglich besuche, ausdrücklich hervorheben. Ich hoffe, dass Sie auch im neuen Jahr weiterhin den hohen und beachtlichen Qualitätsstandard der Beiträge und Artikel halten können, wozu ich Ihnen viel Erfolg wünsche. Und natürlich freue ich mich auch weiterhin über einen persönlichen Kontakt und Austausch mit Ihnen. Für heute noch einmal die allerbesten Wünsche sowie herzliche Grüße aus Kassel, Ihr Stefan Lipsius. Ihnen auch ganz herzlichen Dank, lieber Herr Lipsius, für Ihre Verbundenheit mit unserem Sender, die wir hoch zu schätzen wissen. Wir werden weiterhin versuchen, den Ansprüchen unserer Hörerinnen und Hörer und Leserinnen und Leser gerecht zu werden und hoffen auf ein für alle besseres Jahr. Wie schon am letzten Sonntag erwähnt, haben wir noch eine Mail zum Thema Corona. Obwohl wir noch weniger in der Lage sind, als Mediziner und verantwortliche Politiker dieses Phänomen in all seinen Dimensionen zu beurteilen, so lassen uns doch die Ereignisse in diesem Zusammenhang nicht unberührt. Aber wir wollen auch nicht die Richtigkeit der Aussagen von unseren Hörerfreunden beurteilen. Da diese Sendung sich um die eingehende Hörerpost dreht, lesen wir natürlich, wenn auch manchmal unter Vorbehalt, vor, was die Hörerfreunde schreiben. Unser werter Hörerfreund Dietmar Wolf hat ähnliche Ansichten wie Hörerfreund Helmut Matt zum Thema Corona-Maßnahmen und heute lesen wir aus Herrn Wolfs Mailform. Sehr geehrtes IRIB-Team, in meiner letzten E-Mail hatte ich ja den Grund für meine Abstinenz erklärt und nun, nachdem Sie meine Mail verlesen und anschließend zerredet haben, fühle ich mich bestätigt, dass es wohl besser ist, sich ab und zu zurückzuziehen. Als Demokrat habe ich sicherlich mit unterschiedlichen Auffassungen kein Problem, nur erwarte ich zumindest von Journalisten eine tiefer greifende Recherche und keine Verlautbarungen. Danke. Niemals würde ich Covid-19 leugnen, nur muss man eben differenzieren, was ist Krankheit und was macht die Politik daraus. Grundrechte lassen sich besser einschränken, wenn Angst vorherrscht. Zu Ihrer Aussage, die Toten lassen sich nicht leugnen, entgegne ich Ihnen, es sterben täglich in Deutschland zwischen 2500 bis 2700 Personen ohne Corona. Das sind Zahlen vom letzten Jahr. Im Moment haben wir eine Unsterblichkeit trotz Covid. Und Grippetote gibt es gar keine mehr. Wo sind die hingekommen? Alles Covid-19-Tote? Seit der zweiten Welle werden viel, viel mehr Menschen einem PCR-Test unterzogen. Viermal so viel. Logisch enthält man dann auch viel, viel mehr positiv getestete Menschen. Man muss aber auch wissen, dass der PCR-Test zu 65% falsch positive hervorbringt. Denn der PCR-Test zeigt nur die Nukleinsäure an, nicht das Virus. Es könnten auch nur Trümmerteile sein. Dieser Test kann keine Infektion nachweisen. Er kann nicht nachweisen, ob und wenn das Virus vorhanden ist, ob es auch replikationsfähig wäre, also ob sich der Wirt überhaupt vermehrt. Und dafür, dass man nach dem Test auch nichts Genaues weiß, muss man nun Tausende testen? Ich sag mal so, ein Gesundheitsminister, der eigentlich Kaufmann ist, ist irgendwie keine so gute Idee. Die Politik und die Medien sprechen aber immer von Infektionen und ein positiv getesteter Mensch ist nicht zwingend infektiös. Ebenso verhält es sich mit den Toten. Niemand vermag genau zu sagen, ob Patienten mit oder an Covid-19 gestorben sind. Alle diese Thesen lassen sich ganz einfach belegen, selbst mit den Zahlen des RKI. Zur Erklärung, das Robert-Koch-Institut ist definitiv kein unabhängiges Institut. Es ist genau wie das Paul-Ehrlich-Institut in Langen, Deutsche Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, ein Wurmfortsatz der Politik. Bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte keinem Wissenschaftler hier etwas unterstellen, aber die Politik erzeugt hier massiv Druck. Zu der Krankenhausbelegung möchte ich nur entgegnen, dass massiv Intensivbetten im Sommer abgebaut wurden, obwohl man von der zweiten Welle im Herbst wusste. Seltsam, oder? Eine Krankenhausüberbelegung gibt es in Deutschland definitiv nicht. Im Gegenteil, in unseren Betten liegen mehr Holländer und Belgier, damit überhaupt was los ist. Viele Krankenhausmitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit. Übrigens beziehe ich mein medizinisches Wissen auch direkt aus dem Uniklinikum Würzburg. Teile meiner Verwandtschaft arbeiten dort als Ärzte und die haben einen sehr differenzierten Blick auf diese Thematik. Man kommuniziert dies natürlich nicht öffentlich, da es ja genügend Virologen gibt, die auf YouTube ihre Meinung abgeben und dann dort gelöscht werden. Für die Karriere ist es immer gesünder, der verordneten Meinung zu folgen, denn die Politik ist sehr mächtig. Die Verordnung mit den Alltagsmasken ist auch so eine tolle Idee. Nur ein Mund-Nasen-Schutz der Güteklasse FFP3-Masken können Viren abhalten. Und was tragen die Leute? Selbstgebastelte bunte Stoffmasken und Schals, die eigentlich völlig nutzlos sind. Ich habe mich eingehend mit der Thematik beschäftigt und habe wirkliche Experten und keine Lobbyisten befragt. Und auch die Meinung des RKI-Tierarztes beeindruckt mich weniger, da ich persönlich Ärzte und auch Virologen kenne, denen ich vertraue. Natürlich habe ich kein Anrecht auf Richtigkeit meiner Aussagen, aber ich setze mich mit der Thematik auseinander und nehme nicht am betreuten Denken teil. Ja, es gibt Covid-19, aber laut WHO ist es eine mittelschwere Grippe. Eine weitere interessante Quelle ist die Stanford University. Auch die sehen die Situation nur halb schlimm. Man kann alles nachlesen und recherchieren, man muss sich nur die Mühe machen. Ich hoffe sehr, Sie können mir meine konstruktive Kritik verzeihen. Beste Grüße, Dietmar Wolf. Lieber Herr Wolf, wir freuen uns natürlich über konstruktive Kritik und danken für Ihre Mail. Da wir, wie gesagt, nicht in der Lage sind, darauf entsprechend und im Rahmen der Hörerpostsendung zu antworten, verabschieden wir uns auch heute wie immer mit Chodorowes, Gott schütze Sie, und fügen dem noch ein weises Wort des iranischen Gelehrten Omar Khayyam, 11. bzw. 12. Jahrhundert hinzu. Kein Mensch erklärt die Rätsel der Natur, kein Mensch setzt einen Schritt nur aus der Spur, die seine Art ihm vorschrieb, und es bleibt der größte Meister, doch ein Lehrling nur. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Thank you.